Deutschlandfunk Kultur Interview.
Zu Gast bei mir heute im Deutschlandfunk Kultur die Autorin Caroline Fetscher. Einer ihrer Schwerpunkte in der journalistischen Arbeit sind die Menschenrechte. Sie haben unter anderem auch die Prozesse am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag beobachtet. Heute wird es in Den Haag um andere Verbrechen gehen. Heute geht es in Den Haag um andere Verbrechen. Es geht um Myanmar und die Frage, ob der Staat verantwortlich gemacht werden kann und muss für den Völkermord an den Rohingya, der muslimischen Minderheit in dem asiatischen Land. Gambia hatte ein entsprechendes Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof angestrengt. Und heute ist dort die Regierungschefin und frühere Nobelpreis, nein, nicht frühere, das bleibt man ja immer, die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi als Verteidigerin ihrer Regierung aufgetreten, hat unter anderem gesagt, ein solcher Prozess wie in Den Haag schade dem Friedens- und Versöhnungsprozess in ihrem Land. Frau Fetscher, ja. Komplizin der Generäle, hat die Süddeutsche kommentiert mit Blick auf Aung San Suu Kyi.
Also erstens, nächstes Jahr sind in Myanmar Wahlen, Parlamentswahlen, und Aung San Suu Kyi ist eine der beliebtesten, wenn nicht die beliebteste Politikerin in ihrem Land und möchte natürlich wiedergewählt werden, gewählt werden. Und das passt ihr im Moment gar nicht in den Kram, aber man muss leider die Realitäten sehen. Es hat 10.000 Tote gegeben, 2017 ungefähr 700.000 vertriebene Rohingya. Rohingya bedeutet, das ist die muslimische Minderheit in Myanmar, früher Burma, die an der Grenze zu Bangladesch leben, wo jetzt auch die allermeisten hingeflüchtet sind. Und es ist eine unabhängige UN-Ermittlermission da gewesen, die das herausgefunden hat an Fakten, also da ist nichts zu leugnen, dass schreckliche Gräueltaten passiert sind. Aung San Suu Kyi beruft sich jetzt darauf, das sei eine legitime Abwehr oder Reaktion gewesen auf Attacken gegen myanmarische Polizeiposten, und es hätte da vielleicht vereinzelt mal irgendwie Übergriffe gegeben, die nicht ganz in Ordnung waren. Aber sie versucht eben tatsächlich, diese nationale Einheit von Myanmar auf Kosten dieser Minderheit herzustellen, sozusagen.
Sie sagt, das macht ist im
mehr
Prinzip
oder weniger die der Kollateralschaden. Ja,
sie macht im Prinzip die klassische Abwägung, die Politikerinnen und Politiker ja immer treffen müssen. An dieser Stelle geht es aber natürlich um sehr viel mehr. Ich ahne schon aus Ihrer Darstellung, wie Sie es gerade dargestellt haben, dass Sie sagen, diese politische Abwägung, die diese Friedensnobelpreisträger und eben heutige Premierministerin macht, das ist eigentlich nicht zulässig.
Na, ihr sind schon manche Preise entzogen worden. Ihr ist auch die kanadische Ehrenstaatsbürgerschaft entzogen worden. Sie ist absolut ins Zwielicht geraten. Sie verrät im Prinzip ihre Ideale. Ich weiß einfach, dass in meiner sozusagen frühen Jugendstudentenzeit sie eine Lichtgestalt war, weltweit für ganz viele. Als diese ganz standhafte Person, die nicht mal ausgereist ist zur Beerdigung ihres Mannes, der Brite war, weil sie dann nicht wieder hätte einreisen dürfen, obwohl sie dort unter strikten Bedingungen gelebt hat, unter dem Regime der Generäle, und dann viele, viele Jahre nicht das Haus verlassen durfte und immer in dieser ganz aufrechten Haltung, diese schmale, zarte, schöne Frau da saß, wie ein sozusagen ein Buddha der Menschenrechte.
Gestern wurden ja die Nobelpreise verliehen, auch der Friedensnobelpreis an einen aktiven Politiker, den Premierminister von Äthiopien. Ja, auch mit der Grundfrage, und ich finde, bei Aung San Suu Kyi merkt man das ja auch, dass ja Menschen weiterleben und auch weiter aktiv sind. Gestern war Wolfgang Thierse hier, der frühere Bundestagspräsident, den ich dazu befragt habe und der diese Einschätzung dazu abgegeben hat.
Also es wäre ja schlimm, wenn der Friedensnobelpreis nur an Leute vergeben würde, die entweder schon tot sind oder uralt sind oder die ihr aktives Leben hinter sich haben. Das wäre langweilig.
Sagt Wolfgang Thierse. Jetzt in diesem konkreten Fall, über den wir sprechen, sagen Sie, ja, damit muss man leben, 20, 25, nee, fast 30 Jahre, nachdem dieser Friedensnobelpreis verliehen wurde.
Es ist wirklich die Frage, inwieweit jemand wie Aung San Suu Kyi nicht nur ihre Ideale verrät, sondern auch in der Tat diesen Preis beschädigt, so wie Handke gestern den Literaturnobelpreis beschädigt hat.
Das war Ihnen wichtig, das nochmal zu sagen.
Ja, weil das ist tragisch, weil das dann tatsächlich eine solche Entwertung von den welthöchsten Auszeichnungen ist, die es überhaupt gibt. Ich meine, die Frage ist, ob es solche Auszeichnungen geben muss. Aber wenn es sie gibt, dann dürfen sie nicht auf diese Weise entwertet werden. Und da hat sie meiner Ansicht nach Aung San Suu Kyi nicht genug ausprobiert, wie elastisch der Spielraum ist, wie weit sie eigentlich gehen kann, wenn sie sagt, liebe Leute, die Rohingya gehören zu unserem Land. Sie hat stattdessen express vermieden, die Gleichrangigkeit der Bürgerrechte der Rohingya überhaupt anzusprechen. Also das ist der Grund, warum eben die Kritik wie etwa von Kanada kommt, weil sie das wirklich bewusst umgeht. Und da riskiert sie meiner Ansicht nach nicht genug. Sie könnte ihr Gewicht ganz anders in die Schale werfen.
Ja. Kleine Frage noch, weil Sie ja auch die Jugoslawien-Prozesse beobachtet haben. Wenn wir jetzt nach Den Haag schauen, wie hilfreich kann so etwas sein, so ein Verfahren, das da angestrengt wird?
Erstmal finde ich wichtig, immer muss man an dieser Stelle sagen, es gibt ganz verschiedene Gerichte in Den Haag. Das, wovon Sie vorhin sprachen, ist, das war das ICTY, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.
Speziell gegründet für den Jugoslawienkrieg.
Das nennt sich Ad-Hoc-Tribunal. Mhm. Das ist nur für eine bestimmte Region und für einen bestimmten Zeitraum, wie eben Ruanda-Tribunal und Jugoslawien-Tribunal. Dann gibt es den Internationalen Strafgerichtshof, der im Moment auch Ermittlungen gegen Myanmar anstrengt, um dort individuelle kriminelle Schuld, also individuelle strafrechtlich relevante Schuld zu ermitteln von einzelnen Personen. Und das ist ein permanenter Strafgerichtshof für alle Staaten, die Mitgliedstaaten sind. Und da, wo Aung San Suu Kyi im Moment ist, das ist der internationale Gerichtshof, nicht Strafgerichtshof, sondern Gerichtshof. Und da wird nur verhandelt, was von einem Land gegen ein anderes Land vorgebracht wird. Und Aung San Suu Kyi ist dort nicht als Angeklagte, sondern als Vertreterin ihres Landes. Wie war Ihre Frage? Nach dieser Volkshochschule, die ich hier losgelassen habe.
Wunderbar, das ist auf jeden Fall gut für die Übersicht. Meine Frage war, inwieweit dieses Regime international Recht zu stiften, inwieweit das auch helfen kann?
Ja, okay. Wenn Sie jetzt nochmal einen Blick werfen auf diese drei Institutionen, das sind nur drei von überhaupt noch mehreren anderen, die es in Den Haag gibt, die dem internationalen Recht angehören, dann sind wir eben eingetreten vor 10, 20, 30 Jahren, dass je nachdem, wie man die Zeitrechnung oder die Zäsur setzen will, in ein Zeitalter des internationalen Rechts und auch in ein Zeitalter, das sich auf Englisch End of Impunity, das Ende der Straflosigkeit nennt. Früher sind Diktatoren an der Côte d'Azur in den Ruhestand gegangen oder irgendwie in Dubai, wo sie heute teilweise auch noch hingehen. Also nicht diese Orte exakt, sondern alle möglichen. Das ist nicht mehr der Fall. Und es wird jetzt, also gerade bei den Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofes gegen Myanmar, wird sich herausstellen, dass einzelne Generäle oder andere hohe Funktionäre des Militärs oder des Staates da mitschuldig sind. Wobei in der Tat gesagt wird, dass in ein oder zwei Fällen, die ich jetzt nicht genau nennen will, Aung San Suu Kyi selber in der Befehlskette oben stand.
Die Einschätzung von Caroline Fetscher.